meine ich bin doch der Jock, seit über 300 Jock. Wir kennen keine Erjock, drum wären wir um den Rock. Bei uns ist keiner der Letzte, bei uns ist keiner der Erste. Ob der Schönste oder der Fetzte.
Ihr dann ferscht und ich habe hier zwei Mikros auf dem Tisch stehen. Wir haben gerade noch geflaxt, es könnten eigentlich auch drei sein, weil wir sind heute zu Gast in der altehrwürdigen Vogtei in Irlich und hier sitzt auch unser Gastgeber Patrick Simmer mit am Tisch. Aber dem habe ich relativ bewusst zumindest heute mal kein Mikro gegeben, weil der heutige Gast selbst schon so viel zu berichten hat, das würde sonst endgültig hier den Rahmen sprengen. Denn heute freue ich mich ganz besonders, dass Ulrich oder Uli, was ist es dir lieber?
Ja, eine sagt Uli, der andere sagt Ulrich. Also richtig wäre Ulrich Ludwig, so steht es im Pass, aber Ulrich ist okay.
Ja, klar. Ja. Jemand, der lange Zeit in der Verwaltung gearbeitet hat, da ist natürlich der Ulrich Ludwig dann auch ganz wichtig. Wir haben gerade schon auch darüber diskutiert, ob es Patrick oder Patrick Simmer ist. Jedenfalls an der Stelle gleich mal ein großer Dank, weil als wir drüber gesprochen haben, Uli, du bist ja überzeugter Irrlicher. Ich muss aufpassen, meine Freundin, die korrigiert mich nämlich immer, weil ich dazu neige, das I nicht so richtig als I auszusprechen, sondern so ein bisschen Irrlich, aber ich habe auch das Gefühl, das macht man hier in der Gegend durchaus so, oder das bin da das, nur ich verrückt?
Nein, ist das rheinische I.
Ja. Aha, okay, und das ist auf der falschen Rheinseite, wird das offensichtlich nicht ganz so ernst, weil da kommt sie nämlich her, da betont man das wohl dann deutlicher, dass es Irrlich heißt, aber ja. Wir dürfen hier heute Irrlich sagen, so wie
ihr Locher geht auch.
Genau, und ja, ich habe gerade vorhin im Vorfeld schon gesagt, wir könnten hier auch einfach drei Kapitel mindestens aufmachen. Wahrscheinlich gäbe es noch ein viertes oder ein fünftes. Von daher müssen wir gucken, dass wir hier ein bisschen im Schweinsgalopp durchkommen. Aber vielleicht fangen wir einfach mal damit an, dass du selbst so deine Biografie mal so in wenigen Worten versuchst zu umreißen.
Ja, gern. Du hast eben schon gesagt, Urehrlicher. Oder Irrlicher. Und das ist auch so. Hier geboren, aufgewachsen, Elternhaus in Irrlich, zur Schule gegangen. Damals hieß es noch Volksschule. Dann Gymnasium, Abitur gemacht. Kurzzeitig dann in Bonn Rechtswissenschaften studiert bis zum ersten Staatsexamen. Aber immer wieder an den Wochenenden hier natürlich in Irrlich. Und nach dem ersten Staatsexamen in die Referendarzeit beim OLG Koblenz. Und das dauerte dann 2 Jahre. Mittlerweile hatte ich dann schon meine Frau kennengelernt, ein Haus gebaut, auch hier in Irrlich, 2 Kinder. War dann zunächst als Rechtsanwalt tätig für einige Jahre und bin dann am 01.01.1990 zur Stadt Neuwied gewechselt. Habe dort 30 Jahre dann das Rechtsamt geleitet als Jurist, ein Traumjob. Ich wollte nie was anderes machen. Ich hatte diesen Job antizipiert 1982, als ich im Rathaus, im alten Rathaus der Stadt, als Referendar für 6 Monate abgeordnet war, damals bei dem Leiter des Rechtsamts Dr. Viehweg, und dachte mir, Mensch, das ist eine Sache, die würde passen. Also das möchtest du gerne machen. Mhm. Man kann ja alles Mögliche machen, Rechtsanwalt, Richter, zu einer Bank, Versicherung und so weiter, aber das war es eigentlich. Und das hat dann auch funktioniert, zum 01.01.90. Und war dann 30 Jahre Leiter des Rechtsamts bei der Stadt Neuwied und bin dann im August 2019 ausgeschieden, war dann nochmal für ein paar Jährchen Rechtsanwalt, weil es einfach Spaß gemacht hat, nochmal zu gucken, ob man es nicht ganz verlernt hat. Ja, und die Zulassung habe ich dann irgendwann, ich glaube, letztes Jahr weggegeben. Ja, das ist so der Werdegang.
Ne? Genügend vom Rechtswesen, oder?
Ja, das reicht. 40 Jahre Recht ist absolut ausreichend. Heute ist es so, ich schaue eigentlich mit sehr viel Freude auf die 30 Jahre bei der Stadt zurück, muss ich sagen.
Ja. Wenn ich mir das jetzt so als Außenstehender, der immerhin das Glück hatte, schon die ein oder andere Gerichtsverhandlung anhören zu dürfen oder zu müssen aus beruflichem Hintergrund. Ich stelle mir das jetzt zunächst mal so vor, dass das freie Anwaltstum, dass das ja breiter aufgestellt ist, dass das mehr Möglichkeiten bietet und dass so dann die Anstellung in der Stadt eigentlich ein bisschen eingeschränkter ist. Da ist man ja in einen großen Apparat eingebunden. Ist das so oder gab es da in diesem Bereich doch auch Aufgaben, die vielseitiger waren und die interessant waren wirklich?
Ja, ich denke, man muss unterscheiden. Also einfach eine Verwaltung, eine Landesverwaltung oder in dem mittleren Bereich hätte mich überhaupt nicht interessiert. Damals gab es noch die Bezirksregierung, also jetzt als Jurist im Wasserreferat oder Schulreferat, uninteressant. Mich hat schon die Vielseitigkeit immer interessiert und das gibt es nur in einer Kommunalverwaltung. In einer Kommunalverwaltung, in einem Rechtsamt, wenn Sie das Rechtsamt leiten, dann haben Sie alle drei großen Gebiete abzudecken, also öffentliches Recht natürlich, Verwaltungsrecht sowieso in der großen Vielzahl, aber auch Zivilrecht, weil die Stadt ist nun mal Eigentümer von Grundstücken, Gebäuden und so weiter, Mietverträge und alles das. Aber auch, und das muss ich sagen, hat mich ein bisschen verwundert, auch strafrechtlich muss man sehr aktiv sein. Sie erinnern sich vielleicht an diese 90er Jahre, diese Affären, die Stadt Neuwied da hatte. Mhm. Die erste Affäre war die Tiefbauaffäre, die es da gab mit den strafrechtlichen Verfahren, da ist man involviert. Und natürlich auch dann in der Frankfurter Rundschau so bezeichnet, der Sumpf hinter dem Deich, mit der Gartenamtsaffäre und so weiter. Man ist dann mittendrin und da ist es dann auch nicht nur Strafrecht, sondern es ging dann wieder weiter mit Disziplinarverfahren gegen die betroffenen Mitarbeitern. Dann ist man im Beamtenrecht voll drin und auch dann wieder zivilrechtlich, weil es müssen die Schadensersatzansprüche formuliert werden gegenüber den Firmen, die korruptiverweise mitgewirkt hatten. Das sind alles Dinge, also man deckt drei Bereiche ab, also ist sehr vielseitig, ja, in der Kommunalverwaltung und hinzu kommt natürlich speziell die Tätigkeit in einem Rechtsamt. Dann hat man eigentlich alle drei Komponenten, die man haben will. Man berät wie ein Anwalt, das waren vorher aus meiner Tätigkeit vielleicht im Jahr 300, 400 neue Mandate. Hier ist es ein Mandat, aber das ist die Stadt Neuwied mit über 60.000 Einwohnern. Und man berät dann natürlich den Stadtvorstand, die Fachämter und so weiter. Also beratende Tätigkeit, aber auch Bürger liefen natürlich ein Rechtsamt an und wollten etwas wissen. Und dann hat man die auch beraten. Das ist die Beratungstätigkeit. Die zweite große Tätigkeit ist die Interessenvertretung der Stadt Neuwied vor Gericht. Ganz klar, das ist wie ein Anwalt, wie eine anwaltliche Tätigkeit vor den Verwaltungsgerichten und den Oberverwaltungsgerichten oder dem Oberverwaltungsgericht. Und die dritte Tätigkeit, meine Lieblingstätigkeit, war die, dass man als Leiter des Rechtsamts dann auch den Vorsitz hat im Stadtrechtsausschuss. Das ist das Widerspruchsverfahren, was immer grundsätzlich vorgeschaltet ist, bevor man zum Verwaltungsgericht kommt. Und in diesem Widerspruchsverfahren hat man den Vorsitz. Das Widerspruchsverfahren ist justizförmig ausgestaltet. Das heißt, es wird verhandelt, es gibt nachher eine Entscheidung, einen Widerspruchsbescheid. Die Bürger kommen, entweder wollen sie etwas bekommen, was sie nicht bekommen können oder bekommen dürfen oder sollen. Und die anderen haben halt belastende Verwaltungsakte, die sie stört, da legen sie Widerspruch ein. Und das ist eine tolle Sache. Man hat also immer wieder von morgens bis abends in so einer Sitzung die Bürger da sitzen, auf der anderen Seite die Verwaltung und man verhandelt. Mhm. Und mein Ziel war es immer in den 30 Jahren, nachher mit sehr viel Erfahrungswert ausgestattet, dass mein Ziel immer war, es darf nicht zu einem Gerichtsverfahren kommen. Man muss die Sachen vorerledigen, weil dann ist das Verhältnis Bürger, Stadtverwaltung eigentlich zerstört, wenn es vor Gericht geht.
Ja.
Vorher die Dinge klar machen, vergleichsweise oder erklären oder dass der Bürger selber sagt, okay, jetzt habe ich es mal erklärt bekommen, das leuchtet ein, ich nehme es zurück oder so. Und die Tatsache der Vertrauensbildung dann wieder hinzubekommen zwischen Bürger und Verwaltung, das ist eine tolle Sache und das habe ich 30 Jahre gelebt. Das war wunderbar.
Ne? Das kann ich mir sehr gut vorstellen und es ist ja, ich meine, ja, wir leben halt in aufregenden Zeiten und vor allen Dingen in Zeiten, wo sich jeder lautstark Luft verschaffen kann und wo die Dinge, die früher vielleicht am Kneipentresen, wo wir hier schon in der Vogtei, die früher auch mal als Zwiebel bekannt war, wo genau diese Gespräche geführt wurden, ja, heute macht man sich woanders Luft und häufig dann auch sehr lautstark und ja, da ist dann oft so wenig Verständnis auch dafür da, dass beispielsweise eine Kommune nicht ständig und überall einfach mal unkonventionell und so aus dem Bauchgefühl raus entscheiden kann und darf, weil sie sich dadurch auch wieder angreifbar macht. Und da ein bisschen das Gespür für zu vermitteln, dass viele Dinge halt eben nicht ganz so einfach sind und dass, wenn eben meinem Nachbarn da irgendwas so unter der Hand zugestanden wird, dass ich dann als nächstes dastehe oder der eins weiter und sagt, ja, der hat das ja auch gedurft, jetzt will ich das auch haben. Da ist so eine Kommune natürlich schon, ja, also manchmal ist die Bürokratie vielleicht tatsächlich ausgeartet, aber andererseits wünscht sich ja auch jeder eine Rechtssicherheit. Und ja, wenn man da nicht immer überall gleich so draufhaut, sondern so habe ich das gerade verstanden, dass da dann immer die Absicht auch war, vermittelnd dazwischen zu stehen, ja, und die beiden Streitparteien irgendwie in einen Kompromiss reinzubringen.
Ja, man muss den Bürger ernst nehmen, denn ja, es kommt keiner in einen Stadtrechtsausschuss, nachdem er vorher Widerspruch eingelegt hat und den auch begründet hat. Er muss es nicht, aber die meisten haben es schriftlich dann gemacht. Und dann muss man das ernst nehmen. Er ist unzufrieden. Er ist unzufrieden mit seiner Stadt, wo er lebt, weil ihn irgendetwas stört, weil er ja nicht das bekommt, was er haben will. Zum Beispiel eine Baugenehmigung. Oder er wird belastet mit einem Bescheid, der aus der Fahrerlaubnis her kommt, was ihn natürlich dann auch stört, denn dann kann er unter Umständen, muss er eine MPU machen oder sonst irgendwas, und legt Widerspruch ein. Man muss zuhören können und seine Interessen, die Interessen des Bürgers dann aufnehmen und dann, wenn man merkt, da ist was dran, auch rechtlich mit der Verwaltung, dann die Dinge aufklären. Mhm. In der Verwaltung, also ist mein Erleben in 30 Jahren, ist es so, dass die Verwaltung auch die Gelegenheit dann nutzt, im Vorverfahren das zu erklären. Mhm. Was bei Gericht ist es eigentlich schon rum. Dann sind die Positionen verfestigt, da gibt's nichts mehr großartig zu erklären. Man fightet dann. Und im Stadtrechtsausschuss ist das anders. Und hinzu kommt, der Stadtrechtsausschuss besteht ja nicht nur aus dem Vorsitzenden, also jetzt in dem Fall aus meiner Person als Jurist, sondern mit zwei Beisitzern. Die werden ja dann zu Anfang einer Legislaturperiode von den im Stadtrat festgelegt, die Personen, und das heißt, das ist immer ein Dreierkollegium und mit vollem Stimmrecht. Das heißt, auch die zwei Beisitzer hätten mich überstimmen können. Mhm. Also es ist durchaus gesetzlich so vorgesehen, aber eigentlich versucht man da auch mit den Beisitzern dann, die sind sehr interessiert. Also das ist ganz erstaunlich. Also egal aus welcher, es wurde nie Parteipolitik gemacht, in 30 Jahren nicht. Die Leute haben sich immer interessiert, die Beisitzer haben sich immer interessiert für die Probleme der Menschen. Mhm. Das kann ich hier wirklich sagen. Also sehr positive Erfahrungen. Ja. Und das ist eigentlich, war eine gute Sache. Ich habe es gern gemacht. Das war eigentlich dann diese justizförmige Ausgestaltung. Ich sagte ja, beratende Teil, dann die Interessenvertretung vor Gericht. Knallhart, ist klar. Das ist natürlich etwas, was die Leute nicht verstanden haben. Zuerst ist man der moderate Vorsitzende im Stadtrechtsausschuss und wenn es dann trotzdem zu Gericht geht, dann versucht man natürlich zu gewinnen. Also, dass die Stadt Neuwied gewinnt, das ist nun mal die Sache. Aber das konnte ich ja. Ich war ja vorher Rechtsanwalt, das konnte ich ja gut. Ne?
Ja, aber es ist da, glaube ich, auch wirklich, kann ich aus eigener Erfahrung nur empfehlen, die Verfahren, zumindest hier in Neuwied am Amtsgericht, die sind ja öffentlich, sich sowas ein- oder zweimal anzuschauen, sich diese Zeit zu nehmen und festzustellen, wie komplex selbst Dinge, die sich einfach darstellen, sein können. Das ist nicht verkehrt und ich musste da auch dran denken, einer meiner Lehrer, der ein oder andere wird sich an den Herrn Peters vom Rhein-Wied-Gymnasium erinnern. Der hatte dazu so eine ganz schöne Anekdote, wo es auch um ein Gerichtsverfahren geht und wo eben der Ankläger seine Sache vorträgt und der Richter dann sagt, ja, also das ist eindeutig, Sie haben recht, und dann kommt die andere Darstellung aus Sicht des Verteidigers und dann hört er sich das an und das ist alles sehr plausibel und sagt, ja, Sie haben recht. Und dann ist ein neutraler Beobachter, der sagt, also hören Sie mal, Herr Richter, jetzt haben Sie erst gesagt, der hat recht, dann haben Sie gesagt, der hat recht, das kann doch nicht wahr sein. Ja, sagt er, Sie haben auch recht.
Ja.
Und so ungefähr ist das im Grunde auch, es ist ja alles eine Frage der Sichtweise. Jetzt hast du vorhin davon gesprochen, dass das ja auch manchmal darum geht, hart zu fighten. Und ja, eine Sache ist ja eng mit deinem Namen auch verknüpft, wo die Stadt Neuwied hart gefightet hat und am Ende auch tatsächlich Recht bekommen hat. Das ist also, wenn man heute, ja, wenn man die Hermannstraße runterschaut, da war vor ein paar Jahren noch überdeutlich sichtbar der Kühlturm des AKW Mülheim-Kärlich. Und der ist, wie lange ist es jetzt her? 2-3 Jahre? Ich glaube, es ist schon wieder mehr, als er dann eingerissen wurde. Da hast du ja auch einen ganz entscheidenden Beitrag zu geleistet, dass es so weit gekommen ist. Kannst du da vielleicht so ein bisschen, ich meine, da könnten wir jetzt, in der Einführung schon gesagt, ja, da könnten wir jetzt 2 Stunden mit verbringen. Aber vielleicht magst du da mal so eine Kurzversion, wie kam es dazu und wie konnte es gelingen, dass Neuwied sich da durchsetzen konnte?
Ja, es ist so, dass der Rentner Walter Thal, der hatte 1988, meine ich, wäre es gewesen, ein obsiegendes Urteil. Und daraufhin hat das Land Rheinland-Pfalz die erste TG, wir nannten das TG neu, also neu erteilt für den Standort, das ist die Standortfrage. Mhm. Und da war die Stadt Neuwied natürlich von Anfang an sehr stark involviert. Und als ich zum 01.01.90 zur Stadt Neuwied kam, war das so mit das Hauptgebiet oder das eines der Hauptgebiete, die ich zu bearbeiten hatte. Natürlich nicht allein. Wir hatten dann eine Prozessvertretung gehabt mit Professor Wimmer aus Bonn, aber auch dem Dr. Gollen aus Berlin, der zu dem Zeitpunkt damals in den Anfang der 90er Jahre noch gar keinen großen Namen hatte, aber auch schon sehr viele Bürgerinitiativen vertreten hatte. Wir waren damals die erste Kommune und ich würde ihn heute oder in der Juristenwelt bezeichnet man ihn heute als Fachanwalt für Atomrecht. Mhm. Und das war dann die größte Stütze für die Stadt Neuwied. Hinzu kam Herr Hahn vom Öko-Institut in Freiburg, der war der Dolmetscher. Und das war die kleine Gruppe. Ich kam dann natürlich hier vor Ort dazu, hatte also hier zu koordinieren, auch in der Politik, aber auch die Finanzen. Es muss ja sehr viel Geld ausgegeben werden, nicht nur für die Anwälte, sondern auch für Gutachten und so weiter. Und diese Dreiergruppe, Hahn, Gollen, Adams, unter der Schirmherrschaft, in Anführungszeichen, von Manfred Scherrer, der ein ganz überzeugter AKW-Gegner war in dieser Zeit, wahrscheinlich heute auch noch, immer noch, der dann auch für die entsprechenden Mehrheiten gesorgt hat. Denn es mussten ja die Beschlüsse im Stadtrat auch dann besorgt werden. Ja, und wir haben unser Geschäft gemacht. Und diese Dreiergruppe, Hahn, Gollen, Adams, standen einer riesen Übermacht entgegen von RWE und auch von dem Beamtenapparat in Mainz, der Genehmigungsbehörde. RWE hatte allein mit dem Büro Scheuten in Essen mehrere Anwälte, ein Gutachten und so weiter. Sagen wir, im Laufe des Verfahrens, bis wir dann am 14. Januar 1998 vor dem Bundesverwaltungsgericht obsiegten. Bis dahin gab es circa 100 Gutachten, ziemlich genau 100 Gutachten, davon vielleicht ein Drittel, 30 oder so von der Stadt Neuwied in Auftrag gegeben und die anderen alle von RWE. Mhm. Das Land Rheinland-Pfalz hat sich da schon etwas dezent zurückgehalten, weil die Mehrheiten gewechselt hatten die alten Besetzungen unter Kohl, die dafür gesorgt hatten für diesen Standort, Ministerpräsident Dr. Kohl, die gab es ja nicht mehr, sondern es kam dann über Scharping dann schon ganz andere Mehrheiten auch in den politischen Ansichten in Mainz zustande. Und Martini war damals die Umweltministerin, mit der wir zu tun hatten.
Ja.
Ich sag mal, eine sehr indifferente Situation, weil eigentlich war es auch der politische Wille damals der SPD, aber die hatten als Genehmigungsbehörde durfte ja die Landesregierung nicht sagen, nee, wir wollen das jetzt nicht mehr. Es ging auch um Schadensersatz in Milliardenhöhe. Das muss man einfach mal so sehen. Und der Hauptgegner war natürlich dann RWE, ja, auch vor Gericht. Und da war natürlich eine ganz andere Finanzkraft auch für die Gutachten. Aber wir waren schneller. Also diese Dreiergruppe, Hahn, Gollen, Adams, sie waren immer schneller als dieser ganze Apparat von RWE. Das hing einfach damit zusammen. Wir haben uns abends zusammengesetzt, haben den Tag, das ging ja über mehrere Verhandlungstage beim OVG, und zusammengesetzt, haben das Revue passieren lassen, haben neue Anträge formuliert, die wir am nächsten Morgen gestellt haben, und RWE, die dann in Diels Hotel auf der anderen Rheinseite residierten und morgens im klimatisierten Bus mit 25, 30 Leuten kamen, die waren nicht so schnell.
Ja.
Also es war wahrscheinlich nicht die reizvollste juristische Aufgabe, war natürlich der größte Fall, den wir jemals im Rechtsamt hatten. Aber es war nicht juristisch nicht die reizvollste Angelegenheit. Es war mehr im Nachhinein betrachtet wie ein Tennismatch. Man musste den Ball einmal mehr übers Netz schlagen. Und wenn es ein Netzroller war, das war egal. Aber er musste dann da liegen bleiben irgendwann. Und das war am 14. Januar 1998 der Fall beim Bundesverwaltungsgericht. Ne? Mhm. Und wir wussten bis zu diesem Tag nicht, ob wir das Ding gewinnen oder nicht gewinnen. Ich war mit Manfred Scherrer damals in Berlin. Das Bundesverwaltungsgericht war noch hinter dem Bahnhof Zoo und ein kleiner Gerichtssaal, und ich bewundere heute noch das Gericht, die also da 20 Minuten standen in ihren Roben und es war alles dabei, Fernsehen, Rundfunk und so weiter, und die standen 20 Minuten völlig regungslos, haben dann gesagt, jetzt mal alle raus hier aus dem Saal. Nur noch die Öffentlichkeit, die da sein musste, aber das waren zwei Stuhlreihen, mehr waren es nicht, so klein war der Saal. Und der Vorsitzende Richter hat dann das Urteil kurz begründet. Das war dann die Pressemitteilung, die nachher auch verteilt wurde, draußen mit einem Riesentumult auf den Fluren. Der hat das dann locker ich sag mal vorgetragen, so als hätte er einen Urlaubsbericht. Und wir hatten natürlich gewonnen, das war die Riesensensation. Also, und danach, Stadt Neuwied gewinnt gegen den übermächtigen Riesen RWE. Und naja, und das war natürlich eine Sache, die auch dann speziell für den Dr. Gollen, er war dann im Handelsblatt bezeichnet wurde als der Schrecken des RWE.
Ja.
Und so danach hat er natürlich noch viele, viele andere Kommunen vertreten. Er war dann auch gut im Geschäft. Er hat dann auch die Bundeswehropfer vertreten damals, die Strahlenopfer, der Bombodrom in Brandenburg, in Enskede den Unfall der Züge, die da verunfallt sind und so weiter und so fort. Also das war eine sehr aufregende Zeit in den 8 Jahren, das muss ich sagen, gebe ich dir recht, ja.
Und wir hatten ja schon mal ein Vorgespräch geführt und da hattest du mir noch ein Detail zu dieser Hauptverhandlung berichtet, also diese gerade schon angesprochene in Berlin, wo du im Grunde als Erster wusstest, was passieren wird. Das fand ich so unterhaltsam wie, ja, das ist ja im Grunde beinahe wie so ein Handwerkerkniff. So als Außenstehender steht man davor und wundert sich. Und der Insider kennt es, vielleicht kannst du das nochmal wiedergeben.
Naja, also nachdem der Vorsitzende Richter alle des Saales verwiesen hatte, Öffentlichkeit, Presse, Rundfunk und so weiter, kam es ja dann zur Urteilsverkündung. Ja. Und dann gibt es eigentlich auf eine Berufung, die ja RWE einlegen musste, nachdem beim OVG Rheinland-Pfalz hatten sie ja verloren, sie sind dann in Berufung und beim Bundesverwaltungsgericht. Wenn dann der Richter anfängt auf die Berufung, dann ist das der weitere Satz, auf die Berufung der Beigeladene und so weiter, wird das Urteil aufgehoben. Da weißt du hast verloren. Also wir als Neuwieder hätten dann verloren. Wenn er aber anfängt, die Berufung, dann heißt das, wird zurückgewiesen. So. Und genauso wie er dann anfängt mit den ersten Worten, weißt du natürlich, was los ist. Und also die Juristen, die da saßen, ne, die wussten alle, was los ist. Und dann nur nebenan, also die alle da saßen in der Öffentlichkeit, im Publikum, die wussten das ja nicht.
Ja.
Und da saß eine ältere Frau neben mir und hat sich gewundert, sagt, was ist denn jetzt los? Was ist denn hier? Und dann sag ich, wir haben gewonnen. Ne? Sagte, woher wissen Sie das? Ne? Also das und ist schon interessant, ja.
Wie, also das ist ja nun auch schon wieder eine ordentliche Zeit her, aber ich stelle mir das so ein bisschen so vor, wie für den letzten Schützen beim Elfmeterschießen in einem Endspiel irgendwie, so ja. Der Moment, wo man merkt, der Torwart hat ihn nicht oder er hat ihn. Also war das wirklich so ein Moment, der dann auch tief verhaftet bleibt? Also,
ja, es war, wir wussten nicht, was passiert an diesem Morgen, als wir vom Hotel rübergegangen sind zu Fuß und der damalige OB, der Manfred Scherrer, sagte zu mir noch, weißt du, ich habe das Gefühl, sagte, wenn wir heute hier verlieren, dann bleiben wir noch 2 Tage in Berlin, bis sich die Wogen geklettet haben. Denn wir haben natürlich viel Geld auch ausgegeben, Steuergelder ausgegeben. Er hat das immer runtergerechnet auf 1 Euro pro Einwohner und so. Mhm. Aber das war schon, ich meine, man will ja nicht mit der Niederlage aus Berlin zurückkommen. Ja, also das war schon so eine Sache, wo er dann sagt, dann bleiben wir noch 2 Tage in Berlin, dann haben sich die Wogen geklettet. Ne? Also ja, das war der Showdown, muss man wirklich sagen, da in Berlin. Ne?
Ihr seid aber dann nicht im offenen Auto hier durch Neuwied gefahren worden,
gelandet.
Ich weiß gar nicht,
am nächsten Tag, wir sind am nächsten Tag zurück oder an dem Tag noch, ich weiß es nicht mehr genau, aber es waren ja auch nicht alle damit zufrieden hier in Neuwied. Also die SPD hat natürlich so eine, ich glaube, eine kleinere Veranstaltung gemacht, damals noch im Moselhaus, wenn ich mich richtig erinnere. Das gab es noch. Und die Grünen haben wahrscheinlich irgendwo anders getagt. Und die CDU hat wahrscheinlich überhaupt nicht getagt. Ja. Also die haben ja immer auch im Stadtrat eigentlich gegen alle Maßnahmen AKW dagegen gestimmt. So war die politische Lage. Außer 2 Personen, die ich jetzt noch gar nicht nennen will, aber eine Stadtratsperson war selber Jurist und hat also immer, wenn es um Kosten ging für die Anwälte, gesagt, nee, also wenn die was geleistet haben, müssen auch bezahlt werden. Also ansonsten war die zwar grundsätzlich auch dagegen, aber als selber Rechtsanwalt wusste man natürlich, dass die Leistung auch entlohnt werden muss. Ne? Wie gesagt, das war das größte Verfahren, was wir jemals hatten in der Zeit, auch als ich da war, in den 30 Jahren. Aber es war nicht die Juristerei im Hochreck. Das war es eigentlich nicht. Ne?
Aber jetzt nochmal so für mich als Außenstehendem, ich versuche mal mein Bild. Und ich
werde vielleicht noch nachschieben. Ja. Wir hätten das, es war die Zeit, wo wir auch gewinnen konnten und gewinnen mussten. Mhm. Weil Jahre später, als die Mehrheiten wieder wechselten, auch im Bund, hätten wir vielleicht nicht gewonnen. Die Gerichte, aus meiner Erfahrung heraus, reagieren immer verspätet. Sie sind sehr konservativ in ihren Anschauungen. Aber alles, was gesellschaftlich passiert, geht in die Entscheidungsfindung mit rein.
Ja.
Und als wir anfingen, waren wir noch das kleine gallische Dorf wie bei Asterix. Und nach dem Motto, der Strom kommt aus der Steckdose und so weiter, wir sind ein bisschen doof und so. Aber dann hat sich doch der Sicherheitsgedanke, Standortfragen und so weiter, eine ganz andere Bedeutung bekommen, auch bei Gericht. Das hat länger gedauert, aber dann war es so. Und das sind ja so ein Genehmigungsverfahren, sind 9 Teilgenehmigungen und alles hat sich nachher abgespielt auf der ersten Teilgenehmigung, die Standortfrage.
Ja.
Und vorher wurde auch schon, ich sag mal, über die ein oder andere Teilgenehmigung prozessiert. Aber das war noch nicht in jedem Bewusstsein drin, was Atomkraft ist, was es sein kann, was ist mit der Entsorgung, was ist mit dem Endlager und so. Das kam alles erst im Zuge dieser Zeit.
Mhm.
Und da haben natürlich auch diese Entwicklungen in der Gesellschaft Einfluss auf einen Senat oder auf eine Spruchkammer. Und das drückt sich dann im Urteil aus. Jahre später hätten wir wahrscheinlich nicht mehr gewonnen. Da ging es ja darum, eher um die Frage, gehen die Atomkraftwerke nochmal ans Netz? Das war eine ganz andere Frage. Aber in dieser Zeit, in den 90er Jahren, hatten wir eine große Chance zu gewinnen. Und das war dann auch so.
Ja. Aber das ist immer so das, was ich da rausgenommen habe. Es hat ja da in dem Genehmigungsverfahren wohl schon, also es muss ja ein paar Fehler gegeben haben. Also wenn es nicht irgendeine Möglichkeit gegeben hätte, das Recht auf die Seite der Stadt zu bekommen, dann hätte man ja auch, egal welche politischen Umstände, da keine Chance auf einen Sieg im Verfahren gehabt. Also irgendwas muss ja da schon falsch gelaufen sein. Ja,
die erste Teilgenehmigung wurde neu erteilt, sonst wären wir gar nicht mehr ins Verfahren reingekommen, weil halt RWE nicht so gebaut hatte, wie die Baugenehmigung das in der Standortfrage auch dann vorgesehen hat. Aber es war der Sicherheitsaspekt, der letztlich, der dann auch vorausgesetzt wird, gesetzlich, dass das ein absolut sicherer Standort zu sein hat. Und was wir verhandelt haben in der ersten TG neu, waren dann Vulkanismus und Hydrogeologie. Mhm. So, und dazu gab es die ganzen Gutachten. Und eigentlich hatten wir schon gewonnen beim OVG Rheinland-Pfalz. In der das wurde eine Woche Vulkanologie verhandelt und eine Woche Hydrogeologie. Und man lernt dann sehr viel hier aus der Region. Also ja. Das ist Osteifel, eines der jüngsten geologischen Gebiete mit Vulkanismus, immer noch, man weiß es ja. Dann hätten wir eigentlich schon gewonnen gehabt nach einer Woche Verhandlung Vulkanismus. Aber ich denke mir mal, das Gericht hat dann trotzdem die zweite Woche noch die geologischen Fragen behandelt, weil mit Vulkanismus ein Atomkraftwerk zu sagen, das geht nicht ans Netz, das ist natürlich dann schon eine Sache, wo ja ein bisschen bildzeitungsmäßig, ne, Vulkanismus mhm. und so weiter. Also, aber geologisch war es natürlich eine interessante Sache, weil wie der Zufall das wollte, der Meiler saß auf einem erkalteten Vulkanschlot. Also das wusste die Genehmigungsbehörde selber nicht. Mhm. Aber der saß nun mal mittendrauf. Es ist ja nicht besonders bedeutungsvoll, aber es kam noch Roermond dazu. 1992 war das, glaube ich, mit dem Riesenerdbeben, was wir hier hatten. Mhm. Und das Ganze ist mitten in die Entscheidungsfindung eingeflossen.
Ja. Ja. Aber das heißt, man kann da schon auch sagen, jetzt mal unabhängig von all den Entwicklungen, die es seither genommen hat, du würdest auch von heute her noch sagen, dieser Standort, selbst wenn sich alles, also wenn heute noch alle Hurra schreien würden und sagen, Atomkraft ist das Ding, würdest du auch bis heute mit all deiner Sachkenntnis sagen, meinetwegen gerne, aber nicht an diesem Standort.
Nein, nicht, also der Standort selber, speziell jetzt Mühlheim-Kärlich, aber generell am Rand der Osteifel oder Osteifel ist völlig ungeeignet, um ein Kernkraftwerk dahin zu stellen. Ne? So. Würde ich heute noch so sagen, ja.
Gut, dann schließen wir dieses Kapitel an dieser Stelle auch ab. Ich würde dann gerne, bevor wir zum Hauptthema des Tages kommen, nochmal ansprechen, weil, ja, da ist ja echt eine Vielseitigkeit in diesem Mann und wir könnten auch noch irgendwie sportliche Themen, aber jetzt aus dem Hintergrund raus, juristische Ausbildung, Tätigkeit in der Stadtverwaltung, dass man dann noch nebenher in die Gastronomie geht, das ist jetzt nicht unbedingt der Gedanke, der jetzt ganz naheliegend wäre. Und wie kam es denn dazu, dass das ja doch sehr bekannte und beliebte Weinhaus Adams dann noch in dein Portfolio reingekommen ist?
Ja, also ich sag mal so, es war nicht von Anfang das Weinhaus Adams am Marktplatz, am Alten Markt in Neuwied, sondern angefangen hat das ja Mitte der 90er Jahre mit einer Affinität meinerseits zu dem Produkt Wein, der Herstellung von Wein, die Rebsorten haben mich immer fasziniert, was kann man daraus machen, was wächst wo, auf welchem Boden. Und daraus dachte ich mir, da kann man ja eigentlich mal probieren, ob wir nicht über eine Nebentätigkeit als Beamter auch eine Art Weinhandel konstruieren kann. Das war damals der Fall in der Werkstatt meines Onkels. Der war Elektromeister und die Werkstatt war unbeheizt und ich habe dann mit 7 Burgundersorten mal angefangen, weil die Burgunderweine oder aus der Bourgogne, speziell Pinot Noir, meine waren schon immer mein Lieblingswein, ist es auch heute noch. Und damit habe ich dann angefangen, das Ganze nicht, also mehr amateurhaft, und das hat sich dann entwickelt. Dann wurde in Ehrlich hier in der Schulters-Damenstraße. Wir sahen da auf der Batterie. Hätte auch eine eigene Erklärung jetzt bedurft, warum das auf der Batterie heißt. Aber da gab es dann schon Räumlichkeiten zu mieten in einem alten Gebäude, was früher war das die Gaststätte Hartmann, später Milz. Und das war sehr günstig, weil vorne waren schon 60 Quadratmeter für bestimmte Zwecke, denn ich hatte immer Wein und Kunst im Kopf, also auch Musik, Gemäldeausstellungen und so weiter. Und hinten in die Hanglage hinein, ohne natürliches Licht, konnte man sehr gut Wein auch lagern. Das war dann die zweite Station. Das war so um 2000 rum, so in etwa. Und dann gab es schon kleinere Musikveranstaltungen. Frühling lässt sein blaues Band mit den drei Baritons und so weiter und so fort. Und kleine Gemäldeausstellungen und so. Und und irgendwann hat das natürlich dann eine gewisse Größenordnung angenommen und dann habe ich gesagt, so, und jetzt ist Schluss, das kann ich als Beamter natürlich gar nicht mehr machen jetzt irgendwo. Und dann hat das meine Frau übernommen als Inhaber des Weinhandels und wir haben dann irgendwann gesehen, am Marktplatz stand ein altes, zerfallenes oder in die Brüche gehendes Gebäude neben dem Pfarrhaus der evangelischen Marktkirchengemeinde. Ja, und nachdem wir uns vorher, das ist auch interessant, genau auf der gegenüberliegenden Seite das Gebäude angesehen haben, wo später dann das Marktbräu drin war von der AWO.
Ja.
Aber das war eine Nummer zu groß. Und aber gegenüber, das war das alte Küsterhaus der Marktkirchengemeinde und die Kirche wollte, auch aus finanziellen Gründen, konnte das nicht mehr halten. Die Stadt selber wusste nicht, was sie damit anfangen sollten. Das war sicherlich eine mutige Entscheidung. Und ich hab's gekauft, als nicht wir zusammen als Eheleute, sondern ich hab's gekauft, hab's 2005, hab's innerhalb eines Jahres dann renoviert oder saniert, muss man besser sagen, mit einem erheblichen Kostenaufwand. Und so wie es heute aussieht und da steht, so wurde's dann gemacht. Und meine Frau ist dann mit ihrem Weinhandel in das Erdgeschoss eingezogen. Es wird immer ein bisschen verwechselt, wird immer gesagt, der Herr Adams ist der Inhaber des Weinhauses. Das war nicht so. Ich war der Gebäudeeigentümer und der Vermieter auf drei Ebenen, habe allerdings natürlich meine Frau unterstützt, weil halt die Affinität zu Wein da ist.
Ja.
Und ich war sozusagen die Zunge in dem Weinhaus, also Wein aussuchen war immer noch eine meiner Haupttätigkeiten und natürlich die Veranstaltungen, die haben dann zugenommen. Ich habe ja in der Zeit, bis wir aufgehört haben, am 31.12.2021, also nach über 15 Jahren, circa 60 Gemäldeausstellungen gemacht. Immer mit dem Ziel, jüngeren oder nicht so bekannten Künstlern eine Ausstellungsfläche zu bieten, die also sich vielleicht nie getraut hätten, irgendwo in einem größeren Rahmen oder irgendwo anders hinzugehen. Und das wurde auch sehr gut angenommen. Und aus dieser Geschichte hat sich dann auch Kunst im Carré entwickelt, mit dem Volker Vohneberg zusammen, wo wir das dann in einem noch größeren Umfang mit zuletzt einer starken Phase mit an die 60 Ausstellern in 13 Höfen gemacht haben, einmal im Jahr. Aber ich selber habe 60 Gemäldeausstellungen in den Räumlichkeiten gemacht, immer mit Musik, mit einem Vortragenden, der das einordnen konnte und natürlich auch Musikveranstaltungen im Innenhof. Ja, also die spanischen Nächte waren schon sehr gut und das Lieblingsprojekt, was wir gemacht haben, zweimal wiederholt, das war der etwas andere Rheinische Abend. Das war eine musikalische, sprachliche Show. Die war brechend voll an beiden Abenden und die hätten wir auch fünfmal machen können, wo wir also mit Neuwied auch gespielt haben, mit der Historie und so weiter. Da war der Bernd Schmidt dabei und wir hatten eine sehr gute Altstimme dabei gehabt und der Matthias Weber aus Melsbach und ich dann und wir. Das war Theater, war alles zusammen. Das war sehr, sehr gut. Ne? Das war mein Liebling. Ja.
Ja, und das zeigt eben auch mal wieder, also habe ja vorhin schon mal so ein bisschen auch Gegenwartskritik geäußert. Liegt vielleicht auch dran, wenn man selbst eben nicht mehr ganz jung ist. Und aber ja, wir haben ja so eine Tendenz zurzeit, so dass die Menschen jammern über alles, meckern über alles. Das ist nicht mehr so und das ist nicht gut. Und Man kann das ja auch durchaus tun, aber damit allein ändert sich nichts. Und aber wenn man sagt, hier in Neuwied ist ja nichts los, ja, dann gibt es eben einerseits die Möglichkeit, das an jede Wand zu schreiben und sich drüber aufzuregen und zu ärgern. Oder es gibt die Möglichkeit, eben selbst was in die Hand zu nehmen. Und all diese Dinge, die sind halt nicht, die regnen nicht von oben herab, sondern die entstehen durch die Initiative von Menschen wie dir, die einfach sagen, ich möchte, dass da was los ist und ich habe ein gewisses Interesse und ich fördere das auch und da steckt auch ein bisschen Arbeit drin und wir haben uns zuerst, glaube ich, kennengelernt, als es darum ging, in der Corona-Zeit die Kunst im Carré nochmal aufleben zu lassen und dann auch, was den Übergang jetzt auf die Nachfolger anbelangt. Und auch das ist ja toll, wenn so eine Sache, die so einen Anstoß gefunden hat, der ganz eindeutig auch mit einzelnen Charakteren in Verbindung stand, wenn sich dafür dann trotzdem auch welche finden, die sagen, das ist so gut, das wollen wir fortsetzen und das soll dieser Stadt erhalten bleiben.
Ja, also wir hoffen natürlich, der Volker Vohneberg und ich, wir hoffen, dass diese Kunst im Carré-Geschichte weitergeht, also dass auch die nächsten Jahre weitergeht, denn man merkt schon, wie du das gerade gesagt hast, das war eine Idee. Man muss das Rad nicht neu erfinden. Es gibt ja viele Städte, die machen Kunst in Gärten oder auch Kunst im Carré ist kein neuer Begriff. Da gibt es in Köln irgendwo, in einem Stadtteil, aber auch in München. Für Neuwied bietet es sich an, die Carré-Stadt, barockmäßig strukturiert, mit Innenhöfen. Aber das war toll zu sehen. Wir mussten gar nicht viel machen. Die Künstler nehmen die Höfe selber in Besitz, in Beschlag. Und besser als die das machen, können wir das denen gar nicht vorgeben. Und dass dann die Neuwieder kommen, und das ist ja alles nicht kommerziell gewesen. Mhm. Also es gab da keine Hüpfburg oder keinen Bierstand oder keinen Currywurst oder so irgendwas. Aber die sind gerne in die Höfe gegangen, die Neuwieder, um zu sagen, Mensch, boah, das ist ja klasse. Ne? Da sieht man mal, wie der Hof oder ich sag mal, der Schorsch Jungblut ist da im Schmidthof, sagt, da war ich früher als kleiner Junge mit kurzer Hose drin, aber jetzt sehe ich das mal wieder. Ne? Hm. Und das Stichwort über diese Veranstaltung war immer Kommunikation.
Ja.
Also Leute treffen sich, ja, auch zufällig oder kommen in Kontakt mit den Künstlern und es wird geredet. Und das war eigentlich maßgebend für uns, das zu fördern. Das wurde dann größer. Wir haben es wieder ein bisschen reduziert auf, ich sag mal, 60 Künstler. Das war dann zu viel nachher mit 80. Aber es war auch schön zu sehen, wie es angenommen wird.
Ne? Ja, absolut. Ja. Und ja, also zumindest so, wie es dieses Jahr stattgefunden hat, das macht ja definitiv Hoffnung, dass es sich auch fortsetzen wird und kann. Und dass da auch eine gewisse Verjüngung in gewissen Hinsichten stattfindet, tut der Sache auch ganz bestimmt.
Also wir sind ganz froh, dass es weitergeht, weil irgendwann muss man ja auch mal sagen, altersbedingt oder wie auch immer, jetzt ist mal gut.
Ja.
Und die anderen haben auch Ideen. Viele haben es bedauert. Die waren es gewohnt, dass jedes Jahr Kunst und Karriere in der alten Form stattfindet. Aber irgendwann ist dann auch mal genug. Und wenn man Nachfolger hat, ist gut.
Ja. Und außerdem gab es ja dann eben zu einem Zeitpunkt, wo viele Menschen nur noch reduziertes Interesse haben oder eher sich aufs Konsumieren beschränken. Da gab es ja dann nochmal ein ganz neues Projekt, was bei dir sicherlich auch eine ganze Menge Ressourcen in Anspruch genommen hat. Nicht zuletzt deshalb sind wir ja auch hier bei Patrick Simmer zu Gast, der letztlich für das Layout zuständig war, wenn ich das richtig verstanden habe. Da gibt es ein Buch mit einer besonderen Historie und auch da wieder, ich will da gar nicht die Details einführen, so wie ging das, wie kam es dazu?
Ja, dazu muss man wissen, ich hatte vorher schon zwei kleinere Bücher gemacht. Das war Ein Dorf erinnert sich. Das waren Zeugenaussagen von dem dramatischen 3.11.1944 hier in Ehrlich. Die Zeugenaussagen, die sind sehr eindrucksvoll. Und wenn man anfängt, das sind zwei kleine Bücher, zu lesen von der ersten Zeugenaussage, dann muss man es durchlesen bis zur letzten Zeugenaussage, denn was die Menschen da erlebt haben, das war schon sehr schlimm. Der 3.11.44 ist ein traumatisches Ereignis hier in Ehrlich. Da waren 80-85% der Baustruktur zerstört. Es sind an die 200 Menschen gestorben, nicht nur bei dem Angriff, sondern auch noch in den Folgeangriffen. Die Menschen haben in den zwei Bunkern an der Wied wochenlang gelebt, bis zur Befreiung dann im März 45. Und mir war es einfach wichtig, dieses Ereignis mal aus der Sicht der wirklich Betroffenen, die auch Angehörige, Kinder und so weiter verloren hatten, nochmal darzustellen mit entsprechenden Fotoaufnahmen. Und das waren die zwei kleinen Bücher, die auch hier mit Patrick Zimmer schon im Layout und so weiter angefertigt wurden. Und dann,
ja. Dann noch eine kurze Zwischenfrage. Habe ich auch das richtig verstanden, dass eigentlich ging es bei dem Bombardement um die Brücke über die Wied, die es hier gab.
So ist heute
die, hätte es also damals schon Waffen der Präzision von heute gegeben, dann wäre Ehrlich nicht zerstört worden. Aber weil man damals halt das nicht so konnte und im Grunde die Brücke nicht getroffen hat und stattdessen aber das benachbarte Dorf erwischt hat.
Ja. Die Alliierten hatten versucht, den Hauptnachschubweg Niederlahnstein-Köln an die Westfront zu unterbrechen. Mhm. So, das heißt also, die Brücke hier über die Wied in unmittelbarer Nähe, hier vom alten Vogteihaus, wo wir hier sitzen. Und es gab keine Laser und solche Sachen und Raketen, aber man hat versucht, mit Masse an Bomben, natürlich in der Hoffnung, dass eine Bombe auch die Brücke trifft. Und das ist natürlich so, bei einer kleinen Windtrift fliegt es dann halt in die Ortsmitte. Ehrlich, das kommen wir gleich noch zu mit dem Buch, ist sehr, sehr alt, älter wahrscheinlich als viele, viele andere Stadtteile hier in Neuwied und hatte zum damaligen Zeitpunkt eine Bausubstanz oder Struktur, wie man so heute noch sieht, von der B42, wenn man in Fahr reinguckt, so in etwa. Und das war dann am 3.11.44 für alle sehr überraschend, natürlich durch einen Bombenangriff alles zerstört. Es gab dann noch einen schlimmen Bombenangriff um die Weihnachtszeit herum. Aber man hat immer wieder versucht, diesen Nachschubweg zu treffen. Es gibt auch andere Begründungen, die aber mehr in den Bereich der Gerüchte, da geht es um zwei erschossene Flieger, die abgesprungen sind, die erschossen wurden und wo dann gesagt wurde in dem vorbereitenden Bericht, das ist das Dorf mit der Kirche, mit der weißen Kirche auf dem Berg, das also als Vergeltungsangriff, aber das war es wohl nicht, es war wohl mehr strategisch, waren es die Brücken. Ja gut, die zwei Bücher behandeln das. Im Moment schreibe ich es an dem dritten kleinen Buch, ist der dritte Band. Ein Dorf erinnert sich, da geht es mir aber nicht so sehr um diese Zeit der Zerstörung, sondern da geht es um die Zeit in den 40er Jahren, ich sag mal, um die Kinder, die dort gelebt haben, gespielt haben, zur Schule gegangen sind, was hatten die zu essen und so weiter. Das waren ja ganz extreme Umstände und es ist eigentlich, ich nenne die immer die bleierne Zeit, weil man liest und hört nichts darüber, aber das sind die Schuljahrgänge, Einschulungsjahrgang 50, 51 und auch das ist schwer, da noch Zeitzeugen zu finden, aber das wird der dritte Band dann sein und dann höre ich damit auf, dann habe ich diese Zeitspanne abgedeckt, sage ich mal. Und ich halte das schon für sehr wichtig, weil das erklärt vieles, wenn man sich mit den Menschen unterhält. Die erzählen Sachen, die haben sie noch nicht mal ihren Familienmitgliedern oder ihren Kindern erzählt. Mhm. Aber das kommt wie so ein Wasserfall, kommt das dann. Und ich hoffe, dass das jetzt hier bei den Jugendlichen, die dort halt gelebt haben, dass das auch der Fall ist, weil das war prägend, das war sehr prägend für diese Generation. Und das wird das dritte kleine Buch sein, aber dann höre ich mit diesen Zeugenaussagen auf, das wollte ich damit sagen. Aber das, was du jetzt meinst, das ist das große Buch, das Vergessene Ehrlich, was ja auch in der Presse und so ziemlich viel Beachtung gefunden hat, immer noch und noch immer geordert wird und auch im Touri-Center am Luisenplatz zu kaufen ist, auch in jeder Buchhandlung in Deutschland, aber auch im Kreismuseum und ich weiß gar nicht, überall. Mittlerweile habe ich Führungen gemacht mit Schulklassen, mit der Robert-Krupp-Schule. Die nächste steht nächstes Jahr an, mit der IGS in Neuwied und war jetzt mit dem Leseverein unterwegs, mit einer PowerPoint-Präsentation und dann auch mit einer Führung, alles basierend auf diesem Buch. Das Buch hat den Titel Das Vergessene Ehrlich, aber der Titel stand von Anfang an nicht fest. So, und das ist eigentlich der Einstieg, warum es dann auch so Das Vergessene Ehrlich heißt. Und das begann 2019, Ich weiß nicht, ob wir die Zeit noch haben. Dann klar, ganz kurz. Also 2019 habe ich den Peter Adelt getroffen an der Sparkasse Zweigstelle hier in Ehrlich. Die gab es damals noch. Ja. Also ne, gibt's ja heute nicht mehr. Und wir kannten uns zwar nicht jetzt so ganz eng, aber er hatte schon ein bisschen was geschrieben, Heimatbote und so weiter. Und ich ja sowieso auch schon. Und dann haben wir uns so unterhalten. Ich kannte seinen Vater gut, den Robert Adelt. Der hat auch eine Zeugenaussage gemacht in dem kleinen Buch. Und ja, man müsste eigentlich mal was machen für 1000 Jahre Ehrlich im Jahre 2022. Und ja, was machen wir denn? Wir haben alles schon nicht wieder dasselbe Format, das ist alles schon geschrieben worden, Heimatbote, Heimatkalender und so weiter. Man müsste was anderes machen. Ja, die Idee war dann am Anfang ein Bildband über Ehrlich. So, jetzt können sie aber nicht ein Bildband machen, ohne die Bilder zu erklären. Das war dann auch relativ schnell klar. Er hatte natürlich einen wahnsinnigen Fundus bei sich zu Hause. Ich hatte auch eine ganze Menge Sachen. Jeder hat sein Spezialthema, was dann auch in den Kapiteln, die nachher im Buch kamen, auch deutlich zu sehen ist. Und wir haben uns dann zusammengesetzt, geplant und gemacht und hatten dann nachher eine Vielzahl an Kapiteln, die wir abhandeln wollten. Und haben dann festgestellt, es geht in erster oder die Tendenz geht dahin, dass wir noch Zeitzeugnisse, die in Ehrlich vorhanden sind, nochmal aufnehmen und interpretieren, historisch und von der Bedeutung her, aber auch viele Dinge, die verschwunden sind, die aber da waren, wie zum Beispiel die Richtstätte oben zwischen Ehrlich und Rodenbach. Da standen Galgen und ein grauer Gerichtsstein, die nicht mehr da waren, dass wir die auch nochmal herausheben und nochmal neu interpretieren. Wir haben dann auch schnell festgestellt, wir müssen vor Ort Dinge untersuchen. Das geht nicht nur, ich sag mal, dass man die anfühlen kann, wie die Steinkreuze, Schulter-Darmkreuz oder so, sondern das ging dann bis dahin, dass wir uns Anglerhosen anschaffen mussten, um in den Wiedbach reinzugehen, ich sag mal bis zur Brusthöhe, um eine alte Furt nachzuvollziehen, die da war, bei Niedrigwasser zu sehen war, aber die auch keiner mehr wusste, warum war die da, warum gab's die mal. Man ist sich dann irgendwann sicher, ja, okay, da ist eine Furt, die läuft doch hinten aus und die geht dann weiter, ist ein gepflasterter Weg. Aber dafür muss man dann wieder ergänzend nach Kobern-Gondorf, da ist die Außenstelle vom Landeshauptarchiv. Da findet man dann in alten Karten auch diese Furt wieder eingetragen, die eigentlich in Vergessenheit geraten ist. Mhm. Und so ist der Werdegang. Das war sehr, sehr viel Arbeit. Wir haben über 2 Jahre recherchiert, haben auch neue Sachen gefunden. Wir haben sogar den grauen Stein wiedergefunden, die absolute Sensation. Wir haben die Weinterrassen wieder, das ist gar nicht mal so viel von dem gesamten Weinbau. Das waren 100 Morgen Wein hier in Ehrlich. Das sind 250.000 Quadratmeter, die hier mal angebaut wurden. Aber man sieht noch die Terrassen an der Wied zu Nothausen hin.
Ja.
Wir sind da rumgekraxelt, teilweise auch unter ja, Lebensgefahr nicht, aber wir sahen schon manchmal sehr ramponiert aus. Und was besonders interessant ist, also für mich das große Thema, der Peter konnte es nachher nicht mehr hören, das war der Geiersberg, den hat auch keiner mehr so richtig gekannt. Das war über Jahrhunderte die einzige Zugangsmöglichkeit zu dem Ort Ehrlich, weil die Brücke gab es ja erst ab 1808. Oder 18 und da ging es nicht rüber. Man konnte zwar rüber rudern, aber man konnte nicht Fuhrwerke rüberbringen. Das ging immer über den Geiersberg.
Ja.
Und da findet man die alten Wegenetze auch noch in alten Karten.
Ja, vielleicht kannst du da noch mal kurz schildern. Also, ja. Weil von heute her kann man sich das ja eben gar nicht mehr vorstellen, denn. Ja, da wo früher der Geiersberg war, da ja, ist ja heute...
Nein, er ist immer noch da, aber er wurde durchgeschnitten im Zuge des Deichausbaus 1928 bis 1931. Der Deich ist ja nicht nur der gemauerte Deich, den wir kennen, also jetzt vorne, wo die Deichkrone ist, sondern als Erddeich zieht er sich weiter auf über 7 Kilometer Länge. Und im Zuge des Deichbaus wurde dann der Geiersberg, die Wied floss um den Geiersberg rum, wurde der Geiersberg durchstochen von der Firma Buschmann aus Münster in Westfalen. Mit riesen Erdbewegungen und großem Gerät, mit Sprengungen und Baggern und so weiter, wurde der Wieddurchbruch gemacht. Für die Firma Rasselstein damals bedeutete das ein enormer Zugewinn an Fläche für ihre Industrieanlagen. Das hatte dann die Folge, dass auch die Firma Rasselstein sich mit mit einem sechsstelligen Betrag an den Deichbaukosten Beteiligte. Mhm. Das war ihnen das schon wert. Und heute ist halt der Geiersberg durchschnitten. Man braucht ihn ja auch nicht mehr als Zugang, weil es ist ja die Brücke da.
Ja.
Also wie man nach Ehrlich direkt kommen kann. Also nicht mehr über den Geiersberg. Aber der Geiersberg war über Jahrhunderte die einzige Zugangsmöglichkeit. Ne?
Und also aus heutiger Betrachtung so ungefähr, also so die Kreuzung Berggärtenstraße an der Kirmeswiese, von dort entlang.
Ich habe ihn genau lokalisieren können, wo die Furt war. Das ist ungefähr 50 Meter vom heutigen, wir sagen Landratsgarten, das Restaurant Landratsgarten. Rechtwinklig 50 Meter, das ist heute die Einfahrt von der Firma Flor, kann man sagen. Mhm. Nicht mehr erkennbar, weil da ist das Gelände, da fließt noch ein kleiner Kanal her, aber das Gelände ist ja 4 Meter aufgeschüttet worden, mit dem Erdaushub von dem Deichdurchstich.
Ja.
Und deswegen ist das schwer zu erkennen, weil die Wied floss ja um den Geiersberg rum.
Ja.
Und die Furt, die über Jahrhunderte von den Menschen genutzt wurde, war 50 Meter vom Landratsgarten weg. Und davon ging es dann mit einer Steigung von 3%, mehr war es nicht, war die einzige leichte Steigung über den Geiersberg aus Plateau oder dann nach Ehrlich rüber, aber auch weiter nach Feldkirchen, weiter nach Rodenbach. Das war die einzige Zugangsmöglichkeit. Und heute ist es so, dass dieser Wieddurchbruch, ich sag mal, über die vergangenen Jahrzehnte eine sehr große Bedeutung hatte. Die Bunker hatte ich schon erwähnt. Die Bunker waren erreichbar eigentlich über diese Zuwegung, den Durchbruch der Wied zu den zwei Bunkern. Da gab es das Ehrlicher Freibad in den 40er Jahren, 1949 von der Firma Rasselstein errichtet. Es gab ein Freibad über Jahre durch das Wehr, was da gebaut wurde. Das geht an der Grafenwiese vorbei. Die Bedeutung ist jetzt nicht Bestandteil in einem Kapitel bei uns, aber kann nicht alles machen. Aber da steht auch zum Beispiel eine dreistämmige Eiche, ein wunderschön, eigentlich müsste es als Naturdenkmal gestellt werden. Viele Sachen, die auch die Ehrlicher immer benutzt haben als Weg, als Erholungsweg und so weiter, heute und als Wiedwanderweg dann auch galt in der letzten Station vom Dreifelder Weiher, war die letzte Station, die durch den Wieddurchbruch zur Wiedmündung. Aber jetzt ist der Wiedweg neu zertifiziert worden. 2021 war es wohl. Jetzt geht er am Heldenberg hoch, hat mit der Wied gar nichts mehr zu tun, läuft oben her und geht dann hinten, wo die Weinbauflächen jetzt sind, wieder runter. Das heißt also, der Weg ist kein zertifizierter Wanderweg mehr, der unten an dem Wieddurchstich ist. Das geschah alles unter Ausschluss der Öffentlichkeit. Mhm. Also man hat es den Ehrlicher nicht gesagt, es war nicht in den Ausschüssen, es war nicht im Stadtrat, es war nirgendwo. Es wird gemacht von dem Westerwaldverein in Verbindung mit den Gebietskörperschaften. Ich gehe davon aus, dass die Verwaltung, wenn ich mal diese Kritik jetzt mal trotz das 30 Jahre Mitgliedschaft mal erwähnen darf, weil hier geht es mir um Ehrlich und da ist es so, dass es diesen Weg unten nicht mehr gibt. Er läuft jetzt im Prinzip über das Gelände der Firma Asasch und ist kein Wiedwanderweg mehr. Und das ist eigentlich schade. Und man müsste, um das zu nutzen, weil es ist da ein Biotop, es sind die alten Identifikationspunkte davon Ehrlich, man müsste es wieder nutzen. Und gemeinsam Stadt Neuwied und die Firma Asasch könnten das eigentlich sehr schön machen für die Ehrlicher Bevölkerung. Mhm. Und hinzu kommt, dass man das auch sehr gut nutzen kann für Schulklassen. Man kann sehr viel erklären.
Ja.
Nachhaltigkeitsgedanke und so weiter. Alles gut darstellbar. Ne? Also das wäre es eigentlich. Das war auch das Anliegen von Peter und mir. Wir hatten drei Sachen, die wir eigentlich erreichen wollen. Das erste war, dass der Wiedwanderweg, der ursprüngliche Wiedwanderweg, erhalten bleibt in diesem Teilstück, wo der Wieddurchstich ist, durch den Geiersberg.
Wobei man ja zumindest in der Gegenwart noch jedem raten kann, es ist ja nicht verboten, lang zu gehen, oder?
Naja, es ist immerhin...
Mir stehen keine Schilder da.
Nein, ist die Frage, wann sie kommen. Also es war ja immer Wiedwanderweg und dann spielt es bei, wenn es ein zertifizierter Wanderweg ist, keine Rolle, in wessen Eigentum dieser Wanderweg steht. Ah. Aber jetzt ist es so, es ist Firma Asasch und es steht zwar kein Schild da, aber sie betreten fremdes Gelände und es eine Frage der Zeit, wenn die Firma Asas da ein Schild hinstellt, sagt betreten verboten, dann war's das.
Dann gäbe es keine Handhabe.
Dann gibt es keine Handhabe. Und deswegen würde ich begrüßen, wenn der Ortsbeirat sich hier in Ehrlich mal dafür einsetzen würde und würde da mal für die Zukunft, für die Bürger in dem Stadtteil hier das hinzubekommen, dass es erhalten bleibt und natürlich auch für die Schulklassen und so weiter. Ich hatte eine Führung da, ist wunderbar, ne? Ist toll.
Ja, und das, also ich kenne noch die Zeit, bevor es der Wiedwanderweg war, und das war auch für mich faszinierend. Also ich habe als Kind, Jugendlicher eine Zeit lang in Niederwieber gelebt. Und als wir dann mal mit so 3, 4, 12, 13-Jährigen dann uns da lang getraut haben bei Nothausen und dann wurde das plötzlich so ganz abenteuerlich. Und es ist ja heute nicht ganz anders. Also man ist ja komplett stadtnah und befindet sich da aber in einer nahezu märchenhaften Welt und speziell das, was du vorhin angesprochen hast. Und ich verweise da auch nochmal auf die vorige Episode von Jedern Ferscht, wo selbst diejenigen, die hier in der Stadt für die Stadtbäume zuständig sind, große Augen gemacht haben, als ich von der dreistämmigen Eiche gesprochen habe. Die kannten die auch nicht und die kennen die meisten Bäume, die es hier so gibt. Das ist wirklich ein faszinierender Ort und auch einer, der eine ganz spezielle Ausstrahlung hat. Das muss man erleben, das kann man nicht schildern.
Nein, es sind so viele Punkte auch dabei, die Ehrlich betreffen, die Geschichte erklären, und man kann sich das eigentlich nicht vorstellen, dass das irgendwann mal nicht mehr begehbar ist, weil es zuwuchert oder so. Das müsste erhalten bleiben. Das wäre also eine Forderung, die der Peter und ich dann da in dem Buch auch am Schluss formuliert haben. Das andere, was wir gerne, ist jetzt neu auch ein Thema, dadurch, dass die Rheinzeitung hat darüber berichtet, über die Auflegung eines Gewerbegebiets oben am Heldenberg. Mhm. Das ist die Fläche zwischen Ehrlich und Rodenbach. Da ist natürlich, hat es eben erwähnt, ungefähr in der Mitte dieser Fläche war, wir haben es genau lokalisiert im Buch, der dreischläfrige Galgen, die Hinrichtungsstätte mit dem grauen Stein. Mhm. Wir würden es begrüßen, nachdem wir den grauen Stein wiedergefunden haben, wenn man den grauen Stein wieder dahinlegen könnte, mit einer entsprechenden Tafel, dass hier über mehrere Jahrhunderte lang die Blutgerichtsbarkeit des Fürsten zu Wied ausgeübt wurde, mit Hinrichtungen und so weiter, viele Leute ihr Leben gelassen haben, dass das auch wieder ins Bewusstsein kommt. Also das war der zweite Wunsch, den wir hatten. Und dann natürlich die Unterschutzstellung der Eiche. Das ist ganz wichtig, bevor Vandalismus oder sonst irgendwas da passiert.
Wir könnten allein über dieses Buch ganz sicher und über dessen Entstehungsgeschichte und insbesondere über diese überraschende und dann doch auch sehr intensive Partnerschaft mit Peter sicherlich noch Stunden weitersprechen, aber da kann dieses Werk, denke ich, auch tatsächlich am besten für sich sprechen. Und du hast es angesprochen, hier in Neuwied kann man es am unkompliziertesten bei der Touristinfo
oder auch bei mir direkt. Ja. Geht auch, also Anruf genügt. Es sind noch ein paar Exemplare da, ich schätze mal so an die 100 sind noch vorhanden. Eine zweite Auflage wird es nicht geben, denke ich mir mal nicht, weil das sind schon enorme Kosten gewesen. Also in der Heimatforschung können sie kein Geld verdienen. Also sie legen Geld drauf. Als der Peter dann, wir waren 2 Jahre recherchiert, das Buch war inhaltlich fertig und dann ist der Peter Adel gestorben und das Buch war nicht fertig. Und da muss man ganz klar sagen, man steht dann vor der Entscheidung, vorher werden die Kosten geteilt, hier trägt man allein die Kosten. Und das ist fester Einband, Fadenbindung, Hochglanz und so weiter. Das Buch wiegt 1,4 Kilo allein. Das ist schon eine tolle Sache geworden mit hervorragender Bildqualität auch. Und nochmal werde ich das dann wahrscheinlich nicht mehr als zweite Auflage bringen. Aber so an die 100 sind dann etwa da. Und wie gesagt, an den Stellen oder bei mir Anruf genügt. Nimm auch noch im Moment sehr viele Ehrlicher und machen Gebrauch davon. Auch Vereine und so weiter.
Es ist wirklich ein extrem positives Beispiel, weil oft sind solche Sachen ja auch, mir fällt jetzt gar nicht der richtige Begriff dafür ein, aber das hier ist wach und lebendig. Also es ist die Historie, aber es ist auch ein Bezug da und ja, man spürt da einfach dieses, was häufig gesagt wird. Man kann die Gegenwart besser erleben, wenn man die Vergangenheit kennt.
Es ist auch ein neues Format, sage ich jetzt mal, weil aus diesem Bildband ist etwas anderes geworden durch die Recherchen und durch die Erklärungen, die dazugehören. Man muss sie auch immer im Kontext sehen, mit der Zeit drumherum. Was war denn in der Vergangenheit? Wie hat sich das denn abgespielt? Ich meine speziell ehrlich mit Kurt Trier und Zuwied und Sein Wittgenstein. Das war schon hochinteressant. Aber die Geschichte davor, das wollte ich noch sagen, wir haben hier einen Fund, der ist archäologisch sensationell. Also das ist nur 300 Jahre jünger, der Fund, den wir hier hatten, als der Oberkasseler Mensch 12.200 vor Christus. Wir haben hier einen Fund, der ist 11.900 Jahre nachgewiesen. Ein Fund einer Menschengruppe. Zurzeit werden die Knochen genetisch untersucht von Dr. Joris von Monrepo. Das war ein Fund in einem Sand unterhalb des Bimses zu Verputzzwecke nach Hettesdorf gebracht. In den 50er Jahren, der Sandhaufen liegt da, er färbt sich rot, es kamen die Spezialisten, die haben die Knochenfunde, man wusste es nicht genau, die Knochenfunde kamen in eine Kiste, die standen im Kreismuseum und nachher hat dann, ist es beim GDKE in ihren Breistein gelandet, da wurde dann untersucht, die 14-Methode, man stellte fest, das ist ein Menschenfund 11.900 vor Christus. Also die wenigsten oder überhaupt kein Stadtteil fällt mir ein, der das nachweisen kann. Das ist eigentlich auch plausibel für einer, der sich damit befasst, von der Geografie, von der Örtlichkeit her. Also eine Flussmündung, die Wied in den Rhein, mit einer Hochfläche, die klimatisch sehr begünstigt ist, hat natürlich sehr früh schon dafür gesorgt, dass da Menschen angesiedelt wurden.
Bevorzugte Wohnlage sozusagen.
Bevorzugte Wohnlage. Ich möchte eins noch wirklich erwähnen, dass als Peter dann im Juni, müsste er gestorben sein, denke ich mir mal. Und man steht da allein, das Buch ist nicht fertig. Und es war sowieso klar, dass der Patrick Zimmer das Buch dann im Layout und so weiter macht. Aber das sind nochmal unendliche Stunden, die man dann zusammensitzt am PC, um das Buch auch zu machen. Und weil mir dann der Partner gefehlt hat, ist der Patrick Zimmer auch da eingesprungen. Das heißt, man muss sich ja rückkoppeln. In manchen Dingen ist das plausibel, ist das logisch, wie lässt es sich darstellen, kann der Leser das verfolgen und so weiter. Das, wenn ich jetzt einen Unbekannten gehabt hätte, der das Layout hätte machen sollen, wäre es nicht so gewesen. Ne? Und so hat einen großen Anteil mit da dran, so wie es letztlich geworden ist. Ja. Ne? Und das Buch, und da gebe ich dir recht, das Buch ist sehr abwechslungsreich und sehr spannend auch, kommt es daher. Und selbst diese Zeit, ich sag mal, des Paläolithikums und dann später dann im Neolithikum und dann zur Urnenfelder Zeit, das ist total spannend. Wir haben hier Fundstellen, da das ganze Kreismuseum hat eigentlich gelebt von Ehrlichen in Vorkriegsjahren, als man den BIMS ausbeutete per Hand. Ja. Ja, das sind enorme Funde. Ne? Und hier hat sich schon eine Menge abgespielt. Aber viele Dinge sind unerledigt geblieben. Wir haben scherzhaft immer gesagt, im zweiten Band kommen die anderen Kapitel dann, also Keltenzeit oder dann die Grafenwiese, ich habe sie eben erwähnt, welche Bedeutung, alter Handelsplatz, fränkischer Handelsplatz, ja, nein, Drohnenbefliegung, ja, nein, auch modernere Dinge wie die alte Wasserleitung, bevor Ehrlich angeschlossen war, die Quelle, die wir hatten, die Ehrlich versorgt hat und permanent irgendwie auch immer kaputt war, weil sie durch BIMS lief und so weiter. Eine tolle Sache, da hat noch nie einer sich mit befasst. Aber zum zweiten Band, wenn es nochmal dazu kommt, muss man erst wieder den Partner finden. Also hier sind zwei unterwegs gewesen, ein gelernter Maschinenbauingenieur und gelernter Jurist. Der eine spezialisiert auf Arbeitssicherheit, der andere auf Verwaltungsrecht, die eigentlich nichts miteinander zu tun hatten. Und sich dann auf Ehrlich stürzen. Die Klammerwirkung war einfach die Liebe zu dem Ort, zu den Menschen. Und dann marschiert man zusammen. Und zwar, ich sag mal, ohne Rücksicht auf Verluste. Man marschiert zusammen 2 Jahre. Und das war eigentlich das Ergebnis jetzt, das Buch. Ne?
Ja, aber gerade sowas ist auch faszinierend, wie sich solche Verbindungen ergeben und wie fruchtbar die dann auch sein können, einfach über das Projekt hinweg und wo man dann ja wo die Summe halt mehr ist als die einzelnen Teile. Diese viele Energie, du hast davon gesprochen und du hast es jetzt auch schon zweimal angedeutet, vielleicht das nochmal kurz anekdotisch. So ein historisches Objekt wie diesen grauen Stein, der verschwunden ist. Wie findet man den denn dann wieder und wo findet man den?
Man kann also nicht hingehen und sagen, wir suchen den jetzt mal. Das ist ein Zufall, also dass wir diesen grauen Stein gefunden haben, muss man ehrlich so sagen. Der graue Stein, der lag ja auf dem Bimsfeld, 3-4 Meter höher als die Geländeoberfläche jetzt zwischen Ehrlich und Rodenbach. Obendrauf, in unmittelbarer Nähe zu dem dreischläfrigen Galgen. Und der Galgen aus Holz, der ist dann 1829 auch verschwunden. Es stand dann später noch ein großes Holzkreuz da, aber das ist dann auch im Laufe der Zeit weggekommen.
Hat man schon ab 1829 nicht mehr gehängt oder hat man das woanders
gemacht?
Man
hat schon vorher eigentlich hier jedenfalls nicht mehr gehängt. Die Ehrlicher standen auch sehr kritisch diesen Dingen gegenüber. Das hat viel mit den Hoheitsrechten zu tun. Die Ehrlicher haben also nie die Hoheitsrechte des Fürsten zu Wied anerkannt. Und weil jeder Ort hier im Umkreis Dinge zu stellen hatte, die einen die Leiter, die andere das Holz, die nächsten die Nägel und so weiter, Ehrlich natürlich auch und dann bei entsprechenden Hinrichtungen auch dazu verdonnert wurden, dazu zu sehen, gibt es eine schöne urkundliche Fundstelle. Die Ehrlicher sind dann 250 Meter entfernt oder so stehen geblieben und sind nicht hingegangen, weil die haben die Hoheitsrechte des Fürsten zu Wied immer nur bis zu diesem Stein anerkannt, nie darüber hinaus. Und das hat viel mit den unterschiedlichen Herrschaftsregelungen in Ehrlich zu tun gehabt. Es gibt Aufzeichnungen, danach waren 3 Gruppen Leibeigene, gab es hier in Ehrlich zu den Fürsten zu Wied, Kurtrier und Sein-Wittgenstein. Also die gehörten dann zu den unterschiedlichen Herrschaftssystemen, sage ich mal. Aber den grauen Stein zu suchen, das ist, den Anspruch hat man nie gehabt, weil es gab ihn und er war weg. So, und als wir dann im Zuge der Aufnahme fotografisch und auch vermessungstechnisch der Weinterrassen, sage ich jetzt mal, die man ja noch sehen kann, Richtung Nothausen, in einer Steillage standen, kommt man ganz schlecht hin. Also wir hatten unsere Mühe, da hinzukommen, um das zu vermessen. Haben uns dann mal ein bisschen orientiert und da lag dann ungefähr 100 Meter entfernt ein grauer Stein. Und wir guckten uns an, der Peter und ich, und sagten, müssen wir uns den angucken. Haben wir auch gemacht. Und das ist ein Stein, der ist an einer Quarzschicht durchgebrochen. Die Hälfte liegt dann noch, die andere Hälfte ist weg. Vielleicht ist der runtergerollt in die Wied oder lag dann irgendwo, hat gestört auf dem Weg, ist weggebracht worden. Aber die 1,70 Meter oder so liegt da noch von diesem grauen Stein. Das ist ein riesen Ungetüm und noch mit eingearbeiteter Sitztasche und solche Sachen. Ne? Und
also das heißt, da gibt es auch keine Verwechslungsgefahr? Also da,
ja, das will ich nicht sagen. Wir gehen zu einer, also diese Steine, er muss ja da irgendwie hingekommen sein. Er wächst ja nicht aus der Erde und wir haben einen Steinbruch in der Nähe, wo auch immer Bruchsteine weggeholt wurden und da liegt auch verkleinert ein ähnlicher Stein. Das sieht aus wie ein Kind von hier, dem großen Stein. Mhm. Und der Geologe geht davon aus, von der Bestimmung her, hat also bestimmt im Steinbruch gewisse Materialien und dann von dem Stein, dass er sagt, der kommt daher. Das heißt also, das ist die nächste Möglichkeit, wo ein Stein in diesem Umfang weggeholt wurde, wahrscheinlich so im 13. Jahrhundert und dann auf die Hochebene. Das ist ja nicht jetzt die Entfernung, auch verbracht wurde. So, und jetzt liegt da wieder, das sieht aus wie hingeworfen, als hätte mit schwerem Material irgendjemand den Stein weggeholt, weil er beim Bimsabbau störte und man hat ihn dann in den Hang geschmissen und ist er durchgebrochen. Die Hälfte liegt da noch. Ne? Und das war aber Zufall, weil wir sind gar nicht weggegangen, um einen Stein zu suchen, sondern haben die Weinbergterrassen gesichtet, sage ich mal. Ne? Also er ist auch nicht sichtbar jetzt in dieser Jahreszeit, wenn man weiß, wo er ist, wir wissen natürlich, wo er ist, dann kann man Glück haben im Spätherbst, Winter, dass man ihn dann sieht. Mhm. Ich würde auch keinem raten, jetzt im Moment überhaupt dahin zu gehen, weil der ist zugewachsen mit Dornen und Brombeer und was weiß ich alles. Ne? Ja. Man sieht ihn wahrscheinlich auch gar nicht. Ne? Wir wissen, wo er ist und könnten auch sagen, wenn einer bereit wäre dazu, dann nehmen wir ihn doch und legen ihn da oben wieder hin mit einer entsprechenden Tafel und mit einer Zeichnung. Heinz Schreiber, der Zeichner hier, aus verstorbene Zeichner aus Ehrlich, der sehr viel sich mit Heimatkunde beschäftigt hat, hat dazu auch eine Animation mit Tusche gemacht, also von dem dreischläfrigen Galgen. Das ist interessant. Mhm. Diese Gerichtssteine gab es überall, ich habe es schon erwähnt. Und in Ehrlich lag ein solcher. Der nächste von hier aus ist in Niedermendig. Oh. Da kann man hinfahren, kann ihn noch sehen. Und auch auf der ein oder andere, der die A61 schon gefahren ist, Richtung Köln, der findet da einen Rastplatz am Blauen Stein. Also es gab diese Gerichtssteine überall. Und wir hatten hier oben, der ist urkundlich nachgewiesen, hatten ihn hier auch in Ehrlich.
Tja, also wer wagemutig ist, kann sich da im Herbst mal hinwagen und vielleicht findet sich ja unter den Zuhörern, Zuhörerinnen jemand, der sich dieser Sache auch annehmen möchte, aber da müsste man also schon mit schwerem Gerät ran und so wie du sagtest, da wo er liegt,
Steillage, ist er
nicht einfach wegzubekommen.
Nein, also, nein, absolut nicht. Tja. Und wir sind eigentlich bei den drei Forderungen, die wir gestellt haben. Das ist eine der schwierigsten, also operativ betrachtet, so etwas zu fordern. Und wenn es das Baugebiet oben gibt, das Gewerbegebiet, dann ist natürlich auch dieser Ort, den wir genau lokalisieren können, aufgrund der alten Wegezeichnungen auf der Ecke Galgenweg und Tonnenweg. Mhm. Da ist aus den alten Urkunden ersichtlich, da war es. Da ist heute noch eine kleine Senke zu sehen. Das rührt daher, dass der BIMS flächengleich abgebaut, abgebackert wurde, mechanisch nachher. Und dadurch ist diese Senke noch da. Und diese Senke ist identisch mit den Fundstellen der Urnenfelder Zeit. Und das ist auch die Arbeitstheorie der Archäologen, geht dahin, dass diese Hinrichtungsstätten vielfach in Deutschland generell über diese alten Begräbnisstätten aus der Bronzezeit errichtet wurden, weil der Glaube der Menschen damals dahin ging, dass man die Hinrichtungsstätten über diese alten Begräbnisstätten errichtet, weil man glaubte an Wiedergänger und dachte, dass halt die da schon verstorben waren, in Urnen begraben waren, dass die auch die Hingerichteten, die ja hängen blieben, den Raben zum Fraß, ja, dass die dann auch festgehalten werden von denen, die da schon, denn die Hingerichteten hatten nicht die Chance, ins andere Reich zu kommen.
Ja, okay.
Das war nicht, deswegen war die Gnade, die an dem Grauen Stein verhandelt wurde, um die auch der Angeklagte bitten konnte, bestand darin, dass der Kopf abgeschlagen wurde. Das war die Gnade der Hinrichtung. Der konnte auch noch ins andere Reich, aber der aufgehängt wurde, der blieb hängen, der kam nicht ins andere Reich. Also war der noch da, nach der damaligen Vorstellung. Wir haben also sehr oft diese Hinrichtungsstätten über diesen alten Begräbnisstätten aus der Bronzezeit, werden sehr oft gefunden da.
Also ja, da merkt man wieder, also diese Beschäftigung auch mit Heimatkunde, wie mit allen Sachen, also ich staune halt immer wieder, man guckt irgendwo hin und denkt, naja, ach, das ist irgend so ein Nebenschauplatz und dann begibt man sich rein und dann stellt man fest, da wartet ein ganzes Universum auf einen und so, ich habe es ja hier festgestellt, dass durch diese Beschäftigung auch bei dir, wo du ja ohnehin schon ein offensichtlich vielseitig interessierter Mensch gewesen bist, dass da nochmal ganz viele zusätzliche Dinge dazugekommen sind und das lohnt sich. Du hast gerade diese drei Forderungen angesprochen, also dass das eine eben den Stein dem ein würdiges Umfeld zu bereiten, die anderen beiden vielleicht auch nochmal schnell.
Ja, es sind drei Forderungen, die wir, also heißt Forderungen, also was wir als Essenz aus dem Buch mitgeben wollten für den Leser oder den Nutzer. Das eine ist, dass die Hinrichtungsstätte auch nochmal dokumentiert wird. Vielleicht ist das gar nicht mehr der Fall, wenn da ein Gewerbegebiet aufgelegt wird. Mhm. Also mag sein. Wir hatten ja das Buch ist ja erschienen, bevor auch jetzt in der Zeitungsbericht war mit dem Gewerbegebiet. Aber das wäre uns schon wichtig, weil ja auch sehr viele der Ort Ehrlich hat eigentlich nur zwei Möglichkeiten, um im Umfeld irgendwie spazieren zu gehen. An einem Sonntagnachmittag von mir aus, das ist das Feld oben zwischen Ehrlich und Rodenbach und das andere ist der alte Wied-Wanderweg, Wied-Durchstich. Und wenn beides wegfallen würde, wäre es natürlich auch nicht gut, ich sag mal, für Ruhe und Erholungsbedürfnis der Menschen hier. Also insofern, die eine Forderung ist sicherlich der Erhalt dieses Wied-Wanderwegs. Wäre sehr schön, wenn sich da jemand mal einsetzen würde im Ortsbeirat. Und das mal thematisieren würde, vielleicht auch dann gemeinsam mit der Firma Asasch, die ja auch dann vielleicht etwas für aus Imagegründen heraus machen könnte.
Müssen wir mal gucken. Grundsätzlich auch eine Offenheit diesbezüglich zumindest signalisiert.
Ja, klar. Ich meine, die Planungen der Firma Asasch, die gehen ja bis hin zu einem Bau einer Hängebrücke, also über diesen Geiersberg dann rüber nach Ehrlich. Also hier, das ist ja nur ein Bruchteil, wie man an Kosten und von der Zeit her so etwas machen kann, insbesondere für Schulklassen. Ich habe es gemerkt, als ich mit der Schulklasse unterwegs war, die sind sehr, sehr interessiert, die Schüler. Ab einem gewissen Alter kann man denen viel erklären, sowohl in der Natur, im Biotopverbund, aber auch die Eiche, aber auch viele andere Dinge, aber auch geschichtliche Sachen. Es gibt sehr viel, was man da verteilen könnte an Wissen, sage ich mal. Und das geht verloren, wenn es nicht mehr da ist. Also das sind die zwei Forderungen. Die dritte ist natürlich, dass die Eiche unter Schutz gestellt wird. Das muss dringend passieren, denn so viele dreistämmige Eichen gibt es in Deutschland auch nicht.
Ich habe es, glaube ich, schon gesagt, ich kann jedem nur raten. Die ist ja auch relativ einfach zu finden. Also man braucht im Grunde nur unten von der Festwiese oder vom Schützenhaus aus dem Lauf der Wied zu folgen. Mhm. Und wenn man dann die Augen ein bisschen aufsperrt, dann wird man sie finden. Mhm. Und es ist was Spezielles. Und wir haben jetzt ein paar solche Themen gehabt. Solche Orte, die irgendwie eine historische Bedeutung haben, die so naturnah sind, da kann man jetzt spirituell oder gläubig oder wie auch immer veranlagt sein oder nicht. Man kann sich dem nicht entziehen. Also wer da so tut, als würde einen das nicht berühren, ich glaube, der macht sich selbst was vor, oder?
Ja, es ist so, dass mein Co-Autor, der verstorbene Peter Adelt, ein besonderes Faible hatte für Bäume. Mhm. Und das hat ihn immer fasziniert auch. Ne? Und sich mitten reinzustellen in die dreistämmige Eiche, also man, das ist schon, wie du gerade sagst, also es hat etwas Mystisches an sich, da drin zu stehen in den drei Stämmen, sage ich mal. Das ist schon eine tolle Sache.
Gut, ich kann jedem nur raten, wir könnten hier jetzt noch Stunden weitersprechen über Ehrlich, über das Buch. Es lohnt sich wirklich, also selbst wenn man jetzt nicht unbedingt ein Faible für Heimatkunde hat oder auch wenn man gar nicht so einen Draht zu diesem Stadtteil hat, es lohnt sich, es ist faszinierend, man kann sich darin verlieren und dann einfach nochmal ganz herzlichen Dank an dich, dass du gemeinsam mit dem Partner diese Arbeit auf dich genommen hast, beziehungsweise auch gemeinsam dann noch mit Patrick, der dazu beigetragen hat, dass das Ganze fertig geworden ist und der uns heute hier mit diesem einfach historischen Gebäude, über das wir jetzt auch nochmal eine halbe Stunde sprechen können, geholfen hat. Die Akustik hier ist grundsätzlich gut dafür, dass am Ende auch diese Episode des Neuwied-Podcasts hier dann fährst wieder so gut klingen wird, wie sie das immer tun. Dafür sorgt dann wieder Peter Dümmler von Merlin Sound in Heddesdorf, den ich jedem, der irgendetwas mit Tonaufnahmen, Tonproduktion, Tonbearbeitung zu tun hat, wärmstens ans Herz legen kann. Merlin Sound in Heddesdorf, die Adresse schlechthin, was guten Ton anbelangt. Uli, das war ein tolles Gespräch. Ich finde wirklich das, was du so getan hast und was du tust und das Ganze mit so einer Unaufgeregtheit, da könnten und sollten sich viele Menschen ein Beispiel dran nehmen. Ich bin da wirklich fasziniert dieser Gelassenheit und Selbstverständlichkeit, mit der du viele Dinge getan hast, die von denen viele profitieren können. Und es sind immer wieder tolle Begegnungen, und von daher vielen, vielen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast.
Ich habe es gerne gemacht, Rainer, weil es letztendlich auch ein bisschen, also man macht es ja nicht, weil man da in irgendeiner Art und Weise einen Verdienstorden oder so irgendwas für haben will für die Tätigkeit, aber das ist ja ein Stück der Persönlichkeit, die dann sich über die Jahre, über Jahrzehnte dann verfestigt, und man entwickelt ja seine Persönlichkeit mit den Dingen, die man auch macht. Insofern ist das nicht irgendwie speziell jetzt gewollt oder so irgendwie, sondern es ist halt so gewachsen oder so gekommen. Ich hoffe, dass es noch nicht zu Ende ist. Also den zweiten Band würde ich schon auch gern machen, von dem Großen jetzt. Den Kleinen mache ich ja, den dritten, aber den Großen auch. Dann vielleicht gibt es eine Konstellation nochmal. 2 Jahre Partnerschaft, das bedarf es auch bei 181 Seiten in der Qualität, wie das Buch hier. Das ist harte Arbeit, keine Frage. Es muss gut recherchiert sein, es kann nicht irgendwelche Vermutungen aufgestellt werden. Man geht in Bibliotheken, man geht in Archive, man geht selber vor Ort, man muss die Dinge anfassen und dann auch interpretieren können mit ein bisschen Geschichtsbewusstsein. Was letztendlich bleiben wird, ist, auch das ist eine Sache, die ist angelegt, ich sag mal, in einem selbst. Das ist die Beziehung zu dem Ort, wo man immer gewohnt hat, wo man gelebt hat, mit den Menschen zusammen und mit dem Ort selber. Das ist halt so, der eine ist Niederbieberer, der andere ist Heimbach-Weiser, und das ist halt einfach so drin in einem. Jeder Ortsteil, jeder Stadtteil hat seine Geschichte. Es wäre schön, wenn man das auch da lassen könnte und trotzdem die Innenstadt in irgendeiner Art und Weise, denn ich bin ja auch Innenstädter durch die Schulen und alles das, Schulbesuche und Freundschaften und alles, was man gemacht hat. Auch Innenstädter vom Herz aus, weil man auch 30 Jahre dafür gearbeitet hat, prozessiert hat natürlich auch, aber das wäre natürlich schön, wenn man das kombinieren könnte, und es ist uns nicht so recht gelungen in den Jahre nach der kommunalen Neugliederung, ist 50 Jahre her. Muss auch nicht sein, aber mit Zwang geht gar nichts. Und das ist so, man muss gut sein in der Innenstadt, damit die Stadtteile auch die Innenstadt akzeptieren. Man muss gut sein in der Innenstadt, das ist letztendlich das Fazit, und nicht oberflächlich, also schon intensiv leben. Und das müsste eigentlich der Sinn der Sache sein. Als ich 90 anfing bei der Stadt Neuwied, war das eher der Fall, auch bei den Mitarbeitern, die ja heute schon verstorben sind oder mittlerweile auch aus dem Dienst sind. Die kamen auch aus Engers oder Oberbiber oder so, aber die haben gearbeitet in dem Bewusstsein, wir wollen die Stadt ein Stück nach vorne bringen. Das ist etwas, was ich heute nicht mehr so ganz erkennen kann. Das wäre schön, wenn das wieder der Fall wäre.
Tja. Ja. Also dem kann ich jetzt erstmal nichts hinzufügen, außer dass das auch ein Teil des Anliegens dieses Podcasts ist.
Ja, klar.
Und vielleicht kann ich einfach noch sagen, dass wir alle uns durchaus bewusst sein dürfen, dass diese Stadt durchaus auch sehr liebenswert ist.
Absolut.
Und, mit ihren vielen Besonderheiten und mit ihrer speziellen Historie. Das soll es gewesen sein für heute. Ich glaube, wir haben eine gute Chance gehabt, heute wieder den Zeitrekord zu brechen. Und ich habe es noch selten erlebt, wenn wir noch mal so lange machen würden, wird es mir ganz bestimmt noch nicht langweilig. Wer weiß, vielleicht so wie ich dich wahrnehme, da wird noch das ein oder andere Projekt kommen. Und von daher ein möglicher Kandidat für einen zweiten Besuch. Aber für heute soll es das gewesen sein. Vielen, vielen Dank.
Ich danke dir auch.
Ulrich Adams.
Ja.
Und das war es wieder beim Neuwied-Podcast. Hier dann Ferscht und tschö, Sölke Klasens Rainer.
Wir kennen keine Erdjob, wo wären wir um den Kopf? Bei uns in der Letzte, bei uns in der Erste. Ob der Dünnste oder der Fette, bei uns ist jeder Fett.